Hallo und Servus, hier ist euer NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, ich sitze heute für den Freitagspodcast zusammen mit Doug Rodewald, dem ETF-Spezialisten von UBS Asset Management in Frankfurt. Lieber Doug Rodewald, herzlich willkommen im Freitagspodcast und ich freue mich, dass wir einfach wieder mal ein Schlaglicht werfen auf ETFs im Stiftungsvermögen. Sie sind ja mit Ihrem UBS-ETF auf den EMU-SRI-Index bei uns auf fondfibel.de gelistet. Das ist ein ETF, der, finde ich, sehr schön in Stiftungsvermögen passt. Darüber wollen wir ein bisschen sprechen, wollen ein bisschen so ein aktuelles Abbild mal bekommen von Ihnen. Und die erste Frage ist natürlich so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit, das Thema SRI, das Thema Sustainable Investing, das ist in meinen Augen komplett angekommen. Nicht nur in der Industrie, sondern auch bei den Anlegern. Es wird verlangt von Anlegern, dass Produkte nachhaltig sind. Ist das so richtig übersetzt?
Ja, hallo Herr Caro. Erstmal herzlich willkommen natürlich hier auch im Opernturm und ich freue mich ganz besonders, dass wir uns mal wieder austauschen, gerade zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, und das Thema Nachhaltigkeit hat eigentlich in seiner Wichtigkeit nicht abgenommen. Man könnte meinen, im letzten Jahr hat es natürlich so ein paar Dinge gegeben, bei denen auch oder wodurch auch das Thema Nachhaltigkeit nochmal etwas hinterfragt wurde. Thema Performance, und können wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber sprechen. Die nachhaltigen Lösungen haben sich im letzten Jahr etwas schlechter entwickelt, waren aber eher einzelne Faktoren, die dazu geführt haben, sprich der Kriegsausbruch in der Ukraine, dadurch natürlich massiv gestiegene Ölpreise und Energiepreise, und das hat natürlich dann auch dazu geführt, durch die Ausschlüsse, die in dem Nachhaltigkeitsindex angewendet werden, dass dieser Sektor dort unterrepräsentiert ist, also dementsprechend von dieser Performance nicht profitiert hat. Auf der anderen Seite, es geht ja beim Thema Nachhaltigkeit nicht nur um das Thema Performance. Natürlich auch zum Teil, aber es geht ja vielmehr um das Thema Risikomanagement. Das heißt, ich möchte mit einer nachhaltigen Lösung meine Nachhaltigkeitsrisiken managen und deutlich besser aufgestellt sein im Vergleich zu den traditionellen Benchmarks, die alle Sektoren beinhalten, auch alle Werte. Auch Werte beinhalten, die vielleicht, oder Unternehmen beinhalten, die vielleicht nicht so gut gemanagt werden, wodurch dann auch gewisse Risiken natürlich entstehen innerhalb eines Portfolios.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass das Thema Performance letztes Jahr ein bisschen schwierig war, weil es Sektoren gab, die besser performt haben, schlicht und ergreifend, weil sie zum Beispiel Öl oder Gas produziert haben. Wir haben die Preissteigerung angesprochen. Jetzt interessiert mich natürlich, ändert sich vielleicht etwas in der Ausschlusspolitik, ausgehend davon, dass sich auch ja so eine Nachhaltigkeitsagenda auch mal verändern kann? Also plötzlich sind ja auch zum Beispiel Atomkraft in Frankreich wieder auf den nachhaltigen Investmentuniversen aufgetaucht. Ist das was, was bei Ihnen so im Diskurs momentan aufscheint?
Also grundsätzlich werden diese Themen natürlich immer diskutiert, auch vor allem mit unseren Kunden, die uns natürlich genau auf diese Themen auch ansprechen, sprich das regulatorische Umfeld, was sich überraschenderweise letztes Jahr so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Auf der anderen Seite sind wir schon bestrebt und auch die Indexanbieter selber, die Indizes möglichst lange, möglichst stabil zu halten. Das heißt, es hat natürlich Veränderungen gegeben, wie zum Beispiel 2014 das Thema Steinkohle als Ausschluss mit aufgenommen wurde. Dann vor 3 Jahren circa das Thema CO2-Ausstoß, Klimawandel war natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt. Und wenn man hier aus dem Opernturm allein rausschaut, Richtung Taunus, sieht man allein dort, wie viel Waldflächen in den letzten Jahren abgeholzt werden mussten, als Folge auch des Klimawandels. Das heißt, in unserer SRI-Methodologie wurden vor einigen Jahren sogenannte Klimaausschlüsse mit aufgenommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese auch beibehalten werden, weil es, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt ist, auch CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und das kann man letztendlich in der Finanzbranche auch über Portfolios steuern, sprich in Unternehmen oder Sektoren, in die man nicht investiert, die für einen großen Teil des CO2-Ausstoßes auch stehen.
Und jetzt sind wir natürlich beim Thema CO2-Ausstoß automatisch beim Thema Messbarkeit. Ich bin automatisch bei dem Punkt, dass ich das sehr schön ablesen kann, inwiefern, und dann sind wir beim Wort Impact, inwiefern das einen Impact hat, dass CO2-optimalere Strategien oder CO2-optimierte Strategien verfolgt werden in Unternehmen und dann natürlich auch in den entsprechenden ETFs, in den Portfolien. Geben Sie uns noch mal so ein Beispiel. Wir hatten das auch letztes Jahr schon mal besprochen, aber ich finde, man kann nicht oft genug darauf insistieren. An welchen Punkten wird CO2 messbar? An welchen Punkten wird das ablesbar? Wo kriege ich da als Anleger, als Stiftung einen Zugang?
Also zum einen ist es natürlich erstmal der große Vorteil eines ETFs oder einer Methodologie eines ETFs, das ist ein passives Produkt und die Indexmethodologie ist klar beschrieben, ist transparent einlesbar und von daher kann jeder Investor ganz klar nachvollziehen, welche Werte eigentlich in einem Index drin sein sollten und welche nicht drin sein sollten und weshalb die Werte ausgeschlossen wurden. Das Thema CO2-Ausstoß ist insofern messbar. Man kann für ein Portfolio die CO2-Intensität messen. Das heißt, wenn ich dann Sektoren ausschließe, wie Unternehmen, die in der Öl- und Gasförderung beispielsweise tätig sind oder auch in der Steinkohleförderung, oder in der Verstromung von Öl, Gas und Steinkohle, reduziere ich schon mal die CO2-Intensität meines Gesamtportfolios. Und das sind Werte, die jeden Tag messbar sind, dementsprechend auch dokumentierbar sind und auch für jeden Investoren quasi nachvollziehbar sein sollten.
Das finde ich spannend, weil da steckt natürlich auch eine sehr große Disziplin drin. Das müssen Sie auch durchhalten. Und ich würde das mal übersetzen mit dem Wort Strenge. Also es braucht diese Indexstrenge. Ist das dann tatsächlich was, wo Sie sagen, da... Also wenn ich USPs rausarbeiten müsste von so einem ETF, wie Sie ihn bei uns zum Beispiel auf der Plattform gelistet haben, dann ist so eine Indexstrenge, auch so eine Konzeptstrenge, das ist etwas, was so ein ETF auf jeden Fall haben muss. Also das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, deswegen ist dieser ETF so zeitgemäß. Muss der Index so streng sein? Muss die Methodologie so streng sein?
Hier hängt es sicherlich von den Bedürfnissen des einzelnen Kunden ab. Es gibt schon Kundensegmente, die sagen, ich darf nicht so weit von meiner traditionellen Benchmark abweichen. Das heißt, ich suche eher ein Produkt mit einem geringen Tracking Error, also einer geringen Abweichung im Vergleich zum Mutterindex. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Investoren, die sagen, wenn ich das Thema Nachhaltigkeit abbilden möchte, dann mit einem möglichst strengen Ansatz. Und interessant vielleicht auch dabei, als es um die Klimaausschlüsse ging, die neu aufgenommen werden sollten, haben wir uns eigentlich über die Empfehlung von MSCI nochmal hinweggesetzt und haben diese Klimaausschlüsse nochmal strenger definiert und haben dadurch auch die CO2-Intensität im Vergleich auch zu Wettbewerbsprodukten nochmal deutlich stärker gesenkt, was, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt ist auch unseres EMU-SRI-ETFs beispielsweise.
Können Sie uns das Thema 1,5 Grad Paris Aligned vielleicht nochmal erläutern in dem Kontext? Ich hatte jetzt auf 2, 3 Stiftungsveranstaltungen, auch auf dem Deutschen Stiftungstag vor kurzem, ein Gespräch zu diesem Thema Paris Aligned 1,5 Grad. Was bedeutet es, wenn sich ein Portfolio dahin auf den Weg macht? Können Sie das vielleicht noch kurz erläutern?
Ja, es ist eine andere Indexmethodologie im Vergleich zu der SRI-Methodologie, aber es geht letztendlich darum, es ist eine EU-festgelegte Benchmark, also die Paris-Aligned Index-Benchmark, und hier werden Portfolios quasi ausgerichtet auf die Erzielung der Ziele des Pariser Klimaabkommens, also sprich, dass die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt sein soll. Hier geht es auch um teilweise Ausschlüsse, die implementiert werden, aber weniger streng im Vergleich zu den SRI-Benchmarks. Und dann wird quasi pro Jahr ein Dekarbonisierungspfad quasi eingehalten, der die CO2-Intensität quasi um 7% senken soll. Wir haben auch einige Produkte in unserem Produktangebot, die aber nochmal darüber hinausgehen. Das heißt, hier ist sogar eine 10% Senkung pro Jahr möglich mit unseren Portfolios, was eigentlich auch ganz spannend ist. Aber es geht letztendlich darum, durch die Auswahl der Unternehmen und auch Neugewichtung der Unternehmen dann innerhalb des Indexes auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuzahlen.
Jetzt haben wir bei einem ETF natürlich ein Produkt, was einen Index abbildet. Und aus Stiftungssicht stelle ich mir die Frage, okay, was ist denn der größte Nutzen von einem ETF im Stiftungsvermögen? Das Thema Indexstrenge, das Thema wirklich einen auf den Punkt konzipierten Index, das haben wir verstanden, aber es gibt natürlich noch weitaus andere Argumente, die für einen ETF sprechen. Das Thema Kosten ist zum Beispiel so eins. Ich glaube, es gibt aus Stiftungssicht überhaupt kein Argument dagegen, wenn ich mir eine Aktienquote aufbaue, dass ich einen Baustein davon mit einem ETF bestücke. Jetzt sind Sie natürlich Anbieter eines ETFs, wenn Sie jetzt sagen, klar, kann ich nur unterschreiben mit 3 Ausrufezeichen. Aber vielleicht einfach nochmal die Frage an Sie, so das Kostenargument nochmal so ein bisschen aufgegliedert. Warum ist das so wichtig? Warum müssen das Stiftungen einfach im Hinterkopf haben?
Ja, auch für eine Stiftung gilt ja die langfristige Kapitalanlage und ich möchte einen langfristigen Nutzen aus meiner Anlage herausziehen. Und hier ist natürlich das Thema Kosten schon ein extrem wichtiges Kriterium auch. Wenn ich in dem Fall jetzt der EMU-SRI-ETF von uns hat eine Management-Fee von 0,22%. Wenn ich das jetzt mit einem anderen Produkt vergleiche, was vielleicht einer gleichen Benchmark folgt, mit einer Management-Fee von 1,5%, dann mag das auf den ersten Blick nicht so ein deutlicher Unterschied sein, aber allein durch den Zinseszinseffekt, den ich über Jahre ja erzielen kann mit einem niedriger gepreisten Produkt, ist natürlich dann schon enorm und man hat dort allein schon von der Kostenseite erhebliche Vorteile, gerade bei der langfristigen Ausrichtung der Kapitalanlagen.
Und das muss man ja bei ETFs auch mit dazu sagen, die sind ja in der Regel ausgabeaufschlagfrei. Das heißt, auch da gewinne ich natürlich schon mal beim Einkauf. Der Hanseat hat ja früher gesagt, oder der hanseatische Kaufmann, der Gewinn liegt im Einkauf. Also wenn ich da vorne raus schon mal ein bisschen was spare, ist das nicht so ganz verkehrt. Und natürlich diese ganze, sagen wir mal, das ganze Universum der ETFs passt in meinen Augen sehr schön in ein Stiftungsportfolio rein. Wenn Sie jetzt übergeordnet Asset Allocation von der Stiftung machen, warum passen ETFs tatsächlich dort so gut rein? Es gibt sehr viele, gerade auch von den größeren Stiftungen, die sagen, du, ich mache natürlich aktive, aber ich mache vor allem auch passive Bausteine, schlicht und ergreifend, weil ich mir bestimmte Indizes so sehr viel einfacher in mein Portfolio legen kann. Ich kann es auch relativ aktiv managen. Das ist ja für viele auch so ein Grund zu sagen, ich gehe da rein, aber ich gehe eben auch wieder raus, wenn ich der Meinung bin, da ist jetzt was abgefrischt. Was ist für Sie das stärkste Argument? Oder vielleicht gibt es ja sogar zwei.
Ja, es, also ein ETF hat ja einige Futter, das Thema Kosten hatten wir angesprochen, auch Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge werden nicht belastet, wenn man den ETF kauft oder verkauft, natürlich auch ein ganz wesentliches Kriterium, was für einen ETF spricht. Dann natürlich das Thema Diversifikation, das heißt, ich kann mit wenigen Produkten sehr breit aufgestellt sein. Das heißt, allein im MSCI EMU SAI habe ich eine Vielzahl von Unternehmen enthalten, mit denen ich sehr breit in den Werten der Eurozone schon mal aktiv investiert bin. Dann, wenn ich noch zwei andere ETFs mit dazu nehmen würde, zum Beispiel ein MSCI USA SAI ETF und noch vielleicht ein Emerging Markets ETF, dann habe ich schon einen Großteil der Weltaktienmärkte abgedeckt und kann dann noch aktiv mit passiven Produkten gleichzeitig sein. Das heißt, wenn ich jetzt mehr Potenzial zum Beispiel im amerikanischen Aktienmarkt sehe, dann kann ich das mal für eine Zeit lang übergewichten im Vergleich zu meiner Tradition oder zu meiner Ausgangsbenchmark, die ich mir gesetzt habe. Oder wenn ich optimistischer für die Titel der Eurozone wäre, kann ich dort mehr Gewicht drauflegen. Oder aber auch das Thema Emerging Markets, sicherlich immer ein spannendes Thema. Wenn ich mehr Potenzial sehe in den Emerging Markets im Vergleich zu den entwickelten Märkten, kann ich auch da einen größeren Schwerpunkt drauflegen. Und das ist natürlich der Charme des ETFs. Ich kann sehr, sehr leicht kaufen und auch verkaufen. Ich kann aber auch dann aktive Asset Allocation Entscheidungen treffen mit einigen ganz wenigen Produkten und bin immer noch sehr, sehr breit aufgestellt. Natürlich ein fantastischer Vorteil von ETFs.
Damit wir natürlich beim Punkt der Flexibilität sind. Flexibilität ist für Stiftungen wichtig. Ich glaube, das haben Sie sehr schön jetzt rausgearbeitet, wie Stiftungen ein ETF einsetzen können und wie der letzten Endes auf die Flexibilität eines Stiftungsvermögens einzahlt oder beziehungsweise des Managements des Stiftungsvermögens einzahlt. Letzte Frage vielleicht dazu, mit ein bisschen den Blick mal zu weiten. Wir haben immer so ein bisschen so ein Tenor Stiftungsvermögen 2030, wir müssen da langfristig denken. Ist man, wenn man solche Produkte dann auch einsetzt, umso erfolgreicher, je länger man letzten Endes den Anlagehorizont zieht? In meinen Augen gibt es im Stiftungsbereich immer so ein bisschen zu sehr diese Kalenderjahresdenke, von der man sich freimachen muss. Und das gilt letzten Endes auch für die Produktauswahl. Also immer nur auf so ein Jahr zu gucken, das ist, glaube ich, für die letzten drei Jahre, 2020, 2021, 2022, extrem schwer, da was abzuleiten, wie es denn gegebenenfalls weitergeht. Aber ist so dieses, der längere Anlagehorizont ist dein Freund, ist das so ein bisschen das, was man den Stiftungen auch noch mit, gerade auch bei der Auswahl von ETFs, mit an die Hand geben kann?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, hier geht es ja wahrscheinlich um die Fragestellung auch strategische Ausrichtung versus taktische Ausrichtung. Und ich kann natürlich mit einem Grundportfolio an ETFs schon mal meine strategische Asset Allocation abdecken und kann dann natürlich taktisch sehr, sehr schön herumspielen. Gerade wenn ich jetzt mal an den März 2020 denke, als der Markt so massiv eingeknickt ist aufgrund der Corona-Krise. Das war ja so der Höhepunkt der Corona-Krise gleich zu Beginn. Und diese Korrektur in den Märkten konnte man natürlich sehr, sehr schön nutzen, um Positionen aufzubauen. Klar, man wird wahrscheinlich nicht genau das Low getroffen haben, ist aber genauso, dass man nie das Peak beim Verkauf genau erwischt. Das ist schwierig, aber man kann zumindest gewisse Übertreibung in den Märkten auch dann für taktische Positionen sowohl auf der Kauf- als auch auf der Verkaufsseite nutzen. Und dafür bieten sich die ETFs natürlich super an.
Also auch nochmal ein PDF, ein Plädoyer, nicht ein PDF, sondern ein Plädoyer für den ETF im Stiftungsvermögen von Dag Rodewald, der ETF-Spezialist von UBS Asset Management in Frankfurt. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Freitagspodcast.
Ja, und danke für Ihre Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Dito, kann ich nur zurückgeben. Wir zwei machen jetzt noch ein schönes Foto. Es ist heute ein sehr, sehr sonniger Tag in Frankfurt, an dem wir uns treffen. Es gab jetzt genug Tage, an denen es durchaus mal ein bisschen schattiger war. Heute ist ein sehr, sehr schöner Tag. Und bringt mich natürlich dazu, liebe Stiftungen, Sie darauf hinzuweisen, dass es jeden Freitag eine neue Folge Freitags-Podcast auch HeuNPO auf unserem Blog Stiftungen Stärken gibt und dass wir natürlich in unserem Club der 25 den UBS-ETF auf den EMU-SRI-Index enthalten haben mit allen Fakten, Daten, die es dazu zu wissen gibt, also Ausschüttungshistorie zu dem, was es im Konzept zu wissen gibt, wie auch das Portfolio sich zusammensetzt und natürlich dann auch einen aktuellen Kommentar. Schauen Sie einfach mal rein, fondsfibel.de und dort der Club der 25.